Jobangebote, es gab eine Menge. Das hatte ich gar nicht so gedacht, ehrlich, im Vorhinein. Das hat mich natürlich gefreut. Es gibt einem ja ein ganz gutes Gefühl, wenn irgendjemand Lust hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe alles abgelehnt, was irgendwie in Richtung Festanstellung geht. Ich möchte frei bleiben oder wieder frei sein. Ich renne mit dem mehrfach täglich über die Felder und kuschel den ganzen Tag. Und wir sind ein Liebespaar, Sam und ich. Dann habe ich, das war für mich so ein Life-Changer, ein Seminar gemacht. Also ich bin dann wirklich mal, habe eine sehr, sehr intensive Reise zu mir selbst gemacht.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Katja Suding. Moin, moin.
Moin, Lars.
Du bist geboren in Vechta, hast Kommunikations- und Politikwissenschaften sowie Romanistik in Münster studiert, bist FDP-Politikerin, warst bis vor kurzem Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende und bist Mutter von zwei Söhnen. Katja, du bist bei der Bundestagswahl nicht mehr angetreten. Wie fühlt sich die Rente an?
Ja, Rente ist es ja noch nicht ganz, zum Glück. Nein, es fühlt sich super an. Ich habe das ja sehr selbstbestimmt getan, habe das vor über einem Jahr für mich nach etwas längerer Überlegung beschlossen, dass ich gerne noch etwas komplett anderes mal in meinem Leben machen möchte. Und in dem Moment, wo ich das für mich klar hatte und es auch dann nach außen kommuniziert hatte, bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch geworden. Und das bin ich auch nach wie vor. Und ich freue mich jetzt tierisch auf mein Leben nach dem Bundestag.
Im letzten Jahr war das ja zu einem Zeitpunkt, wo, ich weiß nicht, ob er vorher oder hinterher dran war, Olaf Scholz auch seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hat. Beide Nachrichten, also auch deine, konnte ich kaum glauben, dass das irgendwie dann auch genauso passiert. Hast du Olaf Scholz das zugetraut im Nachhinein, dass er zumindest so erfolgreich abschneidet?
Ich glaube, kaum einer hätte vermutet, dass die SPD, die ja wirklich über so lange Zeit wie eingemauert in so einem echten Umfragetief waren, dass die das irgendwie hinkriegen würden, da nochmal rauszukommen. Das ist schon eine echt crazy und besondere Geschichte. Hat, glaube ich, auch weniger mit der Brillanz und dem hervorragenden Auftreten von Olaf Scholz und seiner Partei zu tun, sondern glaube ich auch ganz, ganz viel mit der Schwäche des Herausforderers, also der Union, die ja in einem leider nicht so schönen Zustand ist.
Kommen wir mal weg von den anderen, sondern zu dir. Das ist jetzt ein Jahr her. Was ist in diesem ein Jahr passiert? Wie viele Jobangebote hast du gehabt und wie viele Angebote von Christian Lindner, das doch irgendwie noch weiterzumachen?
Also ich habe im Vorhinein natürlich auch mit Christian gesprochen und er wusste, dass ich noch überlegte, bevor es soweit war. Und für ihn war dann vollkommen klar und so klar, wie ich damit auch war, dass es da auch kein Zurück gibt. Und ja, wir sind da im total guten Miteinander. Wir haben ja eine sehr, sehr lange und sehr, sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Und das war auch im letzten Jahr noch so, als es dann schon klar war, dass ich rausgehe. Dann hatten wir immer noch eine wirklich gute Zeit und das wird auch schön bleiben. Aber er hat nicht ernsthaft versucht, mich zurückzuholen, weil ihm auch klar war, dass das nicht funktionieren würde. Ein Jobangebot, es gab eine Menge. Das hatte ich gar nicht so gedacht, ehrlich, im Vorhinein. Das hat mich natürlich gefreut. Es gibt einem ja ein ganz gutes Gefühl, wenn irgendjemand Lust hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe alles abgelehnt, was irgendwie in Richtung Festanstellung geht. Ich möchte frei bleiben oder wieder frei sein, wie ich das auch vor meiner politischen, vor dem politischen Mandat getan habe. Da war ich auch selbstständig und das möchte ich jetzt wieder machen. Also habe ich mir nur Dinge angeguckt, die das auch ermöglichen, dass ich frei bleiben kann und selbstständig.
Also das hast du alles automatisch weggewischt. Gab es denn irgendwas, was du dir mal ein bisschen mehr angehört hast? Du musst ja jetzt keine Firma oder sonst was nennen, sondern in welche Richtung das gehen könnte. Also wirst du eher Volkshochschullehrerin oder geht es doch wieder in Kommunikation oder bleibst du der Politik in Beratungsbereichen treu?
Also ich werde verschiedene Dinge machen. Ich habe ja das Schreiben für mich entdeckt. Ich werde also bis Ende des Jahres noch das Manuskript meines Buches fertig bekommen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Sieht auch ganz gut aus, dass das gelingt. Das wird nächstes Jahr im April erscheinen.
Das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich. Ich habe ja im April Geburtstag.
Ja, so habe ich das natürlich auch geplant.
So, vielen Dank.
Ja, überlasse da ja nichts dem Zufall.
Nein.
Ja, und ja, darauf freue ich mich. Es wird eine
jetzt teaser das mal an.
Ja, es ist eine ganz persönliche Geschichte. Also ich beschreibe, wie das für mich gewesen ist, als ich damals vor 11 Jahren ja ziemlich plötzlich so von einem Tag auf dem anderen in die Politik kam, da auch Aufgaben bekommen habe, von denen ich dachte, die werde ich niemals bewältigen können. War ja ein sehr, sehr plötzlicher Einstieg, wie ich dann aber auch auf Fuß gefasst habe, wie es ja auch gut lief, wie es mir aber nicht so wirklich gut ging, wie ich also teilweise immer unglücklicher wurde und wie dann im Laufe der Jahre ich da einen Weg wieder rausgefunden habe, wieder ein Stück weit zu mir zurückgefunden habe und was dann am Ende auch da resultierte, dass ich gesagt habe, ich möchte noch was anderes machen. Und dann beschreibe ich, wie es mir ja seitdem geht, was in der Zeit jetzt in den ersten Wochen und Monaten nach der Politik passiert, nämlich viele, viele wunderschöne Dinge und das ja, schreibe ich auf.
11 Jahre sind eine lange Zeit. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich letzten Monat gemacht habe. Hast du dir da schon Notizen gemacht? Oder wann hast du so das erste Mal den Gedanken gehabt, ich muss das mal aufschreiben? Also entweder für die eigene Verarbeitung vielleicht ja sogar, so Stichwort Tagebuch. Oder weil du schon mal die Idee hattest, okay, ich will da irgendwann mal so einen Insider-Report machen.
Also ich habe vor, ehrlich gesagt, schon vor 2, 3 Jahren die ersten Kapitel geschrieben. Damals hatte das noch keine Idee, weil ich damals noch überhaupt nicht wusste und auch gar nicht intensiv darüber nachgedacht habe, aus der Politik rauszugehen. Erst jetzt ist es eine Geschichte, eine runde Sache. Aber es hat tatsächlich so ein bisschen was von therapeutischem Schreiben. Also sich mit Dingen nochmal auseinanderzusetzen, nochmal hinzufühlen, auch Dinge, die lange zurückliegen, immer versuchen, da ranzukommen. Teilweise auch nochmal im Gespräch mit Weggefährten, die das erlebt haben. Und jeder hat da ja immer so einen anderen Blick auf die Dinge. Der eine kann sich noch an Dinge erinnern, die man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Also das tut mir total gut, das alles nochmal zu reflektieren. Auch das, was jetzt gerade passiert. Also das begeistert mich total. Ich liebe das, da zu sitzen und das aufzuschreiben.
Politikerin und Bücher schreiben ist ja so eine Sache seit Annalena Baerbock. Hast du professionelle Hilfe an deiner Seite oder machst du das erstmal alleine und willst dir dann vielleicht zumindest ein vernünftiges Lektorat holen, damit vielleicht biografische Fehler entdeckt werden? Oder wie machst du das?
Ja, ich glaube, da bin ich weniger gefährdet als vielleicht andere, weil es eben wirklich ein sehr, sehr persönliches Buch ist. Und ich habe das ja mal gelernt an der Uni, wie man mit Quellen arbeiten, mit Quellenangaben umgeht. Und
das sollte man bei jedem, der studiert hat, denken.
Ja, sollte man denken. Es kommt bei mir aber einfach auch nicht so zum Tragen. Aber natürlich, ich habe ja einen Verlag, der das veröffentlichen wird. Und da ist natürlich auch ein Lektor, der sich das Ganze angucken wird. Vermutlich eher so ein bisschen in sprachlicher oder sonstiger Hinsicht. Ich bin ja kein trainierter und lang erfahrener Bücherschreiber. Das muss ich ja auch erst ein bisschen lernen.
Wie gehst du denn mit so einer Herausforderung? Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Drucksituation. Ich kenne einige Leute, die schon Bücher veröffentlicht haben. In den letzten Wochen wird es dann doch echt kritisch, ne?
Ja, mal gucken. Ich weiß ja noch nicht genau, wie es dann tatsächlich wird. Ich habe ja noch bestimmt 2, 3 Monate, bis ich abgeben will. Aber im Moment und auch schon einige Wochen geht mir das echt leicht von der Hand. Ich bin wirklich, dass ich manchmal morgens kaum aus dem Bett springe und sage, ich will jetzt hier einmal einen Rechner und irgendwas aufschreiben, was mir gerade an Gedanken gekommen ist und sitze da manchmal noch bis tief in die Nacht und schreibe einfach.
Vergisst dann zu essen und so? Also bist dann wirklich auch in so einem Schreibtunnel, den viele beschreiben?
Das passiert, ja. Ja.
Und wie schreibst du dann? Bist du dann wirklich so geordnet am Schreibtisch oder setzt du dich dann raus? Du lebst ja auf dem Land, irgendwie sitzt dann auf so einer Parkbank oder so. Oder was ist das für eine Situation, die du schaffen musst, um schreiben zu können?
Ist ganz unterschiedlich. Ich sitze tatsächlich oft draußen. Jetzt in den letzten Wochen ging das ja auch. Jetzt könnte das natürlich ein bisschen anders werden jetzt in den nächsten Wochen. Aber ich werde das wahrscheinlich auch in nächster Zeit nochmal. Dann ziehe ich mir eine dicke Jacke an und setze mich nach draußen und guck so ein bisschen über die Felder. Manchmal sitze ich auch in meiner Hamburger Wohnung auf dem Balkon. Also ich mag das ganz gerne. Manchmal sitze ich aber auch eingekuschelt oft mit einer dicken Tasse Tee auf meinem Sofa und an der Decke. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Und wie viel schafft man dann so an so einem Tag, wenn man da so durchschreibt?
Auch komplett unterschiedlich. Also manchmal, es gab auch schon Zeiten, da habe ich wie so in so einem Wahn innerhalb von 1, 2 Stunden 10 Seiten aufgeschrieben. Wenn es dann wirklich aus mir rausfließt. Manche Sachen sind aber auch so schwierig, dass ich so viel nachdenken muss und dann schreibe ich Dinge auf, dann merke ich, nee, passt noch nicht, dann lösche ich das wieder. Also manchmal brauche ich auch für 1, 2 Seiten den ganzen Tag.
Gibt schon einen Titel?
Noch nicht, aber ich mache mir intensive Gedanken darüber gerade.
Ja, wir machen uns mal Gedanken, vielleicht auch während des Gesprächs. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu deinen Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Das heißt, du brauchst immer nur mit 1, 2 Begrifflichkeiten zu antworten.
Okay.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Das Hügge in Kleinflottbek.
Sehr lecker.
Yes.
Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
Das sind die Tagesthemen.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Also ich gehe gerne in die Kunsthalle, war ja lange nicht möglich, aber das ist immer ein Besuch wert.
Wo ist dein Lieblingsgewässer?
In letzter Zeit bin ich viel an der Alster unterwegs gewesen, viel drumherum gelaufen.
Joggenderweise oder ja, eher mit Spazierstock?
Gehenderweise, aber ohne Spazierstock, es geht noch ohne.
Ja. Und wo ist deine Lieblingsgrünfläche?
Also ich bin gerne im Stadtpark, aber ich finde auch natürlich alles rund um die Alster ganz toll, weil da halte ich mich ja viel auf, wie gesagt.
Du bist seit über 20 Jahren in Hamburg, also mal von deinem Seitensprung nach Berlin irgendwie abgesehen.
Ja.
Warum bist du ursprünglich nach Hamburg gezogen? Du bist ja in Vechta geboren, im niedersächsischen Vechta. Ich komme ja auch aus Niedersachsen.
Ja.
Stellst du da schon sehr früh in dir eine Sehnsucht fest, irgendwann nach Hamburg zu gehen? Bei mir war es ja eher plötzlich tatsächlich.
Bei dir war es plötzlich? Nee, bei mir war das...
Aber es war klar, dass ich da irgendwann raus muss aus Niedersachsen.
Ja, das wusste
ich. Das hatte ich, glaube ich, schon mit 14, 15 so in der Punkphase. Da gehörte ich dann auch nicht so zum Mainstream. Das wird dir ja nicht passiert sein als Liberale.
Doch, da haben wir wirklich was gemeinsam. Also ich wusste vielleicht sogar noch früher als du, aber Mädchen sind ja immer ein bisschen schneller als
Jungs. Natürlich.
Ich wusste, glaube ich, schon ein paar Jahre früher, dass ich nicht in Vechta bleiben wollen würde. Und ich bin dann ja auch schon während der Schulzeit ein Jahr in die USA gegangen, weil ich auch einfach mal weg wollte.
Oh, die kamen immer alle so erwachsen wieder. Ne? Die hatten irgendwie nicht nur besseres Englisch drauf, sondern die hatten auch alle alles schon erlebt.
Ja,
also erster Sex, erste Drogenerfahrung, Alkohol. Da habe ich die alle drum beneidet, weil das musste ich ja alles im Niedersächsischen erst noch abwarten.
Ja, aber da war das auch leichter umzusetzen, ehrlicherweise, weil also ich jedenfalls habe in einer sehr strengen Familie gewohnt. Deswegen. Aber natürlich, man lernt da ganz viel über sich selbst und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und eine ganz tolle Erfahrung. Und dann bin ich ja zurückgekommen nach Vechta und dann bin ich nach Münster gegangen zum Studieren und es war immer so mein Plan, Münster ist perfekt zum Studieren, aber dann, wenn es dann um das Leben geht als Erwachsene und den ersten Job, dann wollte ich nach Hamburg.
Und was war denn Hamburg für dich damals so?
Also Hamburg war halt die ganz große Stadt. Wir sind, wenn wir mal shoppen gegangen sind, meistens nach Bremen gefahren. Das war so das Nächste aus.
Und das war doch schon riesig.
Und das war schon riesig. Und da gab es dann diese ganzen Second-Hand-Läden. Das war total aufregend. Und Hamburg war aber noch mal größer und natürlich auch ein bisschen weiter weg. Und das war so, wuh. Und das war irgendwie immer so mein Plan, dass ich in Münster studiere, da eine coole Zeit habe, was auch so gekommen ist. Und da wollte ich nach Hamburg. Und das hat sich dann auch tatsächlich so ergeben.
Aufgrund der Zielstrebigkeit oder war da auch irgendwie Glück bei?
Glück. Das war dann einfach Zufall, dass ich dann für ein Hamburger Unternehmen gearbeitet habe. Noch während des Studiums sollte da eigentlich nur eine Messebetreuung machen. Und dann waren die aber gerade, das war so ein Startup, das war 99, als die erste Welle da auch anrauschte an coolen Startups und neu gegründeten Unternehmen. Und dann fehlten da Leute und dann habe ich da schon während des Studiums gearbeitet. Dann bin ich von Münster aus nach Hamburg gependelt und dann war ich fertig mit dem Studium und dann war ich ganz in Hamburg.
Wie ist dir Hamburg denn damals so entgegengekommen? Also es gibt ja so, das habe ich damals auch immer so gar nicht empfunden, aber immer gehört, dass die Hamburger sehr zurückhaltend sind, es total schwierig ist, hier Geselligkeit, Freundinnen und Freunde zu finden. Aber wenn, dann hast du sie fürs Leben sozusagen, dass sie auch sehr treu sind. Es gibt ja andere Städte, wo es andere Sätze drüber gibt. In Köln ist man gleich mit jedem am Schunkeln und in München wahrscheinlich auch. Wie ist dir Hamburg da so entgegengekommen?
So wie du es gerade beschreibst, also durch den Job habe ich natürlich Kontakt gehabt und eine meiner WG-Freundinnen aus Münster, die kommt aus Hamburg und mit ihr war ich auch häufig einfach in der Stadt und habe da ihren Freundeskreis kennengelernt und tatsächlich ist es so, dass ich mit all denen auch heute noch ganz, ganz intensiven Kontakt habe. War das bei dir auch so?
Ja. Also ehrlicherweise so mit, also ich bin hierher gekommen und niemand aus meiner Heimat war hier.
Echt?
Obwohl Markus Tirok, tatsächlich der ehemalige Hamburg 1 Moderator, da war es tatsächlich eher so, dass andere mir hinterhergezogen sind, als ich dann darüber geschwärmt habe davon und dann auch teilweise durch Zufall, dass ich Leute vom Gymnasium hier wieder getroffen habe. Mit denen habe ich natürlich immer noch Kontakt, aber mit meinen Erstkontakten hier in Hamburg habe ich insofern wieder zu tun, weil ich ja auch wieder mit der Hamburger Morgenpost zusammenarbeite und wegen meiner Anstellung bei der Hamburger Morgenpost bin ich ja damals hergekommen. Insofern hat sich letztes Jahr so ein kleiner Kreis geschlossen, ne? Weil wir da auch wieder Podcasts für machen und das ist eigentlich ganz schön. Aber insofern, ich habe tatsächlich sehr, sehr langjährige, also zwei meiner, ich sage immer ältesten Freundinnen, die sind dann immer so ein bisschen erzürnt, das sind nicht die ältesten, die langjährigsten Freundinnen, die habe ich tatsächlich relativ am Anfang kennengelernt und das erhält sich auch. Das hat meine Mutter mir immer schon mitgegeben, pflege die alten Freunde, also alten, die langjährigen, die neuen müssen erstmal sich irgendwie, müssen erstmal getestet werden sozusagen. Was war denn so dein Gebiet dann hier in Hamburg? Wo bist du abends, wo hast du dich abends rumgetrieben?
Also die erste Zeit, meine ersten zwei Wohnungen waren in Ottensen. Mhm. Und dann, ich bin ja recht früh Mutter geworden mit 26 und wir sind dann tatsächlich nach Rissen rausgezogen auf einen Pferdehof, was auch toll war für das erste und dann kam ja auch schnell das zweite Kind. Und da haben wir auch lange gewohnt in Rissen, bis ich dann ja irgendwann nach der Trennung von meinem Mann wieder ein Stück weit in die Stadt gezogen bin. Aber es war immer lange Elbvororte. Das war so unser Brit, weil eben die Kinder da auch zur Schule gegangen sind, da ihre Freunde hatten, da integriert waren. Inzwischen habe ich aber auch eine Wohnung an der Alster und auch die Kinder sind ein Stück weit, wenn sie überhaupt noch, mein großer Sohn ist ja gar nicht mehr in Hamburg, er ist in Kopenhagen, leben inzwischen da. Also es hat sich etwas verlagert Richtung Alster das Ganze und beziehungsweise ja dann auch, ist das andere Standbein, ganz raus aus Hamburg ins Umland, aufs Dorf.
Zweite Station von mir war auch Ottensen. Ich sag mal, das Aurel, das gibt's ja ungefähr schon seit 100 Jahren.
Da war ich
dann
früher.
Da auch immer auf dem Bürgersteig gesessen. Dann muss man ja mal die Füße einziehen, wenn der Bus kommt.
Ja.
Das gibt's immer
das
noch.
Das haben wir viel gemacht damals, so 99, 2000, 2001.
Ja.
Ja.
Und woran erinnerst du dich noch so, wie Hamburg da so war? Also ich weiß ja, Ottensen war ein sehr umstrittener Stadtteil, weil gentrifiziert empfindet man ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr so. Und dann zog das ja so weiter in die Schanze, Ende der 90er mit der Gentrifizierung und so weiter. Wie ist dir Ottensen denn so vorgekommen?
Ja, ich fand das total aufregend. Wir haben da direkt neben den Zeisehallen gewohnt. Das Büro war in den Zeisehallen. Also es war total nett. Wir sind natürlich unfassbar viel da essen gewesen überall. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben auch in der ersten Zeit so viel gefeiert. Also wir haben wirklich alles mitgenommen. Und dann war das aber natürlich auch 2002 für mich dann auch erstmal ganz jäh zu Ende, als mein Sohn Johann geboren wurde. Da habe ich ein paar Jahre da erstmal ausgesetzt.
Du bist ja aus der Bundespolitik oder überhaupt aus dem aktiven Politikdasein ausgeschieden. Was war denn für dich schwieriger, zu sagen, ich gehe auch aus Berlin weg? Oder der Abschied aus der Politik?
Weder das eine noch das andere war schwer für mich, ehrlicherweise, sondern das fühlte sich einfach oder es fühlt sich komplett richtig an. Berlin ist eine tolle Stadt. Ich bin auch immer gerne da gewesen, aber man muss sich das auch so vorstellen, wenn du da eine Sitzungswoche hast, du kriegst nicht viel mit von Berlin. Also kommst da an am Bahnhof, dann läufst oder fährst du in deine Wohnung und dann bist du eigentlich die ganze Woche.
Und die Wohnung ist dann eher so studentisch, also so eine Einraumwohnung, wie man in Berlin sagen würde? Oder hast du da ein bisschen opulenter gewohnt?
Nee, ich hatte so eine 50 Quadratmeter Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer. Also es war klein, aber sehr, sehr schön, habe ich sehr genossen. Aber ich war einfach fast nie da, weil man arbeitet teilweise ja 16 Stunden am Tag. Also es ist einfach so eine Sitzungswoche ist voll gekloppt mit Politik da. Hat mich jemand gefragt, ich glaube, ich kann mich an drei Abende vielleicht erinnern, wo ich mal abends privat essen war in Berlin. Das kommt einfach nicht vor, weil man jeden Abend mehrfach gebucht ist auf irgendwelchen Veranstaltungen, parlamentarischen Abend, irgendwelche Sitzungen oder man noch am Schreibtisch sitzen muss, weil am nächsten Tag was fertig werden muss. Also das ist einfach, man lebt da nicht wirklich. Sondern
also richtige Berlin-Tipps könntest du gar nicht geben, außer Brandenburger Tor und Bundestag.
Ich hab, keine Ahnung, ich habe da eigentlich ehrlich gesagt vier Jahre lang im Prinzip nichts mitgekriegt.
Also ich höre ja vorzugsweise von SPD-Politikerinnen und Politikern, dass sie immer so Busreisen organisieren und dann Bürgerinnen und Bürger durch den Bundestag führen. Macht man das bei der FDP auch?
Ja, das machen alle. Also das Angebot hat jeder Bundestagsabgeordnete, kann drei solcher Reisen pro Jahr machen, wo man dann aus dem Wahlkreis, aus der Heimat
aber Menschen wenn ich den Social-Media-Account von Johannes Kahrs verfolgt habe, früher habe ich das Gefühl gehabt, der konnte drei Busse am Tag irgendwie durchschleusen.
Ja, das Gefühl konnte man tatsächlich kriegen. Ich habe das wie alle anderen dreimal im Jahr gemacht, auch total gerne. Also dann kamen immer die Menschen aus Hamburg und dann gab es diese Führung im Bundestag. Dann hat man sich da hingesetzt, meistens noch mit ein paar Kollegen aus der Fraktion, hat Fragen beantwortet. Dann sind die abends immer zum Essen gewesen, da ist man da nochmal dazugekommen. Ja, das haben wir auch gemacht.
Nun bist du ja aufs Land gezogen, also so ein bisschen aus dem Getümmel hier raus. Kam für dich auch in Frage, hier mal ganz wegzugehen, nochmal ins Ausland oder?
Also ich will
nach
das auch.
München
auch,
oder?
Ja, ich glaube, nach München will ich nicht gehen. Also wenn es wirklich in Deutschland, glaube ich, kommt, außer Berlin, wo man sicherlich auch gut sagen kann.
Nur noch Hannover in Frage.
Selbstverständlich. Hannover, ja. Da habe ich natürlich intensiv
drüber nachgedacht.
Nein, da geht ja eigentlich nur Hamburg. Also für mich jedenfalls. Mhm. So, und aber Ausland kann ich auch nicht ausschließen, dass das noch irgendwann mal kommt. Wer weiß? Wer weiß denn schon, was noch so passiert im Leben?
Man weiß es nicht. Nee. Wenn das Buch dann auch noch international übersetzt wird, dann sitzt du auf einmal in Rom oder so.
Ja. Und vielleicht wird es verfilmt und ich werde Hollywood-Schauspielerin, wer weiß.
Wer sollte denn die Hauptrolle spielen? Demi Moore? Oder
nein, ich
werden dir irgendwelche Ähnlichkeiten nachgesagt?
Nein.
Willst du auch noch Schauspielern dann?
Also das würde ich natürlich selbst machen.
Okay.
Ist doch klar.
Na gut. Du hast ja gerade schon von den Anfängen erzählt und dass das so aufregend war. Was alle ja total aufregend fanden, war die gelbe Regenjacke. Gibt's die noch?
Ja, die gibt's. Ich habe zwei davon und die gibt's noch.
Also zur Erklärung für die wenigen, die es damals nicht mitbekommen haben. Ich fuhr früher immer auf der Max-Brauer-Allee entgegen und die war wirklich gelb. Also weil du mir immer wieder entgegengelächelt hast in einer Regenjacke. Also in einem, wie sagt man, in einer Öljacke sozusagen.
Ja, so ein Friesenherz. Ne?
Friesenherz, genau.
Ja, willst du wissen, wie das kam?
Ja, erzähl mal.
Ja, also wir hatten damals...
Gut, das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich die Frage, die du schon 30 Mal beantwortet hast, aber du kannst sie hier auch nochmal...
Ja, ich mach's auch kurz. Also wir hatten, was man ja macht, wenn man so eine Kampagne macht, dann macht man ein Fotoshooting, damit es auch genug Fotos gibt. Und das haben wir, ich weiß es noch, an meinem 35. Geburtstag in der Nähe von Düsseldorf. Bin ich dahin morgens und dann haben wir verschiedene Fotos gemacht, verschiedenen Positionen, Settings mit verschiedenen Klamotten an. Und ganz zum Schluss, wir waren eigentlich schon fertig, zog so ein Mensch diese Regenjacke, diesen Friesennetz vor und sagte, Mensch, du bist doch Hamburgerin. Und dann zog ich das Ding an, wir machten die Windmaschine an, ich hatte dieses Teil an, lächelte die Kamera und wir guckten dann und sagten, wow, das ist es, das Foto. Das waren Sekunden, die es gedauert hat. Und so ein Zufallsprodukt, ganz am Ende.
Wie lange hatte ich das verfolgt? Also klar, ich habe jetzt nachgefragt, aber gab es hier Verlockung, nochmal die Jacke anzuziehen für eine Kampagne 4 Jahre später?
Nee, aber es gibt tatsächlich immer noch, wenn ich jetzt irgendwie Interviews mache und da auch Fotos gemacht werden, gibt es immer noch die Anfrage, ich möge doch bitte den Friesennetz mitbringen. Ich lehne das immer ab.
Wenn man mal so einen Gedankenblitz hatte, der ja offensichtlich wirklich die Gemüter bewegt hat, lehnt man sich dann eher zurück und sagt so, ich habe jetzt einen Knaller mal gemacht oder gibt es dann den Druck, bei der nächsten Kampagne wieder sich richtig anzustrengen, zu überlegen, was kann ich denn jetzt bloß machen?
Naja, wir hatten ja 2015 ehrlicherweise, da waren wir Ende 2013 aus dem Bundestag geflogen, 2014 war ein grauenhaftes Jahr für uns, also das lief nicht so super für uns und mussten dann 2015 zur Bürgerschaftswahl antreten. Da war natürlich auch klar, dass wir da es echt krachen lassen müssen, aber sowas kann man natürlich nicht wiederholen, also muss man irgendwas anderes machen. Damals gab es dann, das haben wir ja gemacht, diese doch etwas provozierende und spaltende, das Plakatmotiv, was nie auf der Straße stand, was es aber digital gab, wo unser Mann für Hamburg drauf stand mit meinem Gesicht. So, also das ist ja irgendwie, das war auch, ja, ich wusste, dass es irgendwie gut wird, aber dass das so einschlagen würde, es haben ja fast alle Medien, haben das ja riesengroß abgedruckt. Also es hat einen Mediawert gehabt, das mag man sich gar nicht ausrechnen. Und dann hat natürlich die Tagesschau nochmal freundlicherweise unterstützt mit ihrem Beinschwenk und Herrn Gnifke, der damalige Chefredakteur, der sich dann öffentlich dafür entschuldigt hat.
So, der es dadurch eigentlich fast noch größer gemacht hat. Ne?
Dadurch ist es überhaupt erst ein wirkliches Thema geworden. Und das habe ich natürlich demütig und dankend auch angenommen. Das kam damals ganz gut für uns.
Das sind ja eher positive Sachen. Ich nehme an, dass dich der Schwenk über das Knie jetzt nicht so gestört hat, wie vielleicht alle gemutmaßt haben, so wie du das erzählst. Was hat das mit dir gemacht, diese ständigen Amplituden nach oben irgendwie, diese starke Aufmerksamkeit?
Naja, das war, ich komme da gar nicht mehr so ran. Das war irgendwie, man ist dann in so einem Flow, man weiß, man hat so eine
Wahl. Das wäre aber wichtig fürs Buch, ne? Also wir arbeiten jetzt auch schon mal den Mittelteil.
Ja, du hast recht. Du musst, also frag danach, wenn ich nicht präzise genug antworte. Du machst das schon gut, nicht schlecht. So, also ich versuche das jetzt mal. So, man ist in so einer Situation, man weiß, also damals waren wir bei den Umfragen so 2-3%, das sah überhaupt nicht gut aus. Alle haben, sind davon ausgegangen, wir schaffen das niemals wieder rein in die Bürgerschaft. Das war so, das kam uns von allen entgegen. Und das weckt in mir natürlich so eine Kämpfernatur aus und Trotz. Ich wollte es natürlich allen zeigen, dass wir es natürlich schaffen können. Und dann ist man unter so einer Vollspannung, dann nimmt man das zwar irgendwie wahr, was da passiert, aber man hat ja gar keine Zeit darauf zu reflektieren. Also dann passiert das mit diesem Beinschwenk, aber man ist dann ja gedanklich schon so bei der nächsten Veranstaltung, die am nächsten Tag ist, und da ist ja nicht nur eine, da sind dann ja fünf, und deswegen es geht wie so ein Film einfach irgendwie an einem vorbei, und später überlegt man vielleicht nochmal, wie war denn das alles und was ist da eigentlich passiert, aber in dem Moment habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen.
Was ist denn später? Dann nach dem Wahlkampf oder kommst du da jetzt tatsächlich erst so richtig
ja,
drauf?
Ja, es gibt dann, also direkt nach dem Wahlkampf ist dann ja auch immer viel los mit Findung und allem, was dann so ansteht. Viele ruhige Minuten gab es danach auch nicht. Also eigentlich jetzt passieren viele, viele dieser Dinge tatsächlich jetzt. Und dafür ist das Schreiben wirklich auch klasse, um genau solche Szenen nochmal zu durchleben und wirklich mal zu überlegen, wie war denn das eigentlich?
Und bevor ich gleich mit Katja Suding weiterspreche, machen wir einmal kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen jetzt zu den Fragen der anderen Leute. Die haben nochmal, wir haben zwei Leute befragt, ob sie eine Frage an dich haben, und die haben tatsächlich eine Frage gefunden. Also hör mal rein.
Moin Frau Suding, hier spricht Caroline Stüdemann von Viva Con Aqua. Und mich würde interessieren, für welche Projekte sie sich einsetzen.
Also sie meint wahrscheinlich
gesellschaftliches Engagement, Vereine wie Mensch Hamburg zum Beispiel, wo du ja schon beim Kamelrennderby mit dabei warst.
Ja.
Weißt du noch, wie du abgeschnitten hast? Ist ja auch wichtig fürs Buch.
Oh Gott, sowas kann ich mir überhaupt nicht merken.
Ich glaube, du warst, so wie ich, eher im hinteren Mittelfeld, oder? Also gewonnen hast du nicht, weil dann hättest du ja diesen hässlichen, schönen Pokal.
Ja, ich vermute auch eher, dass ich da nicht so ganz so...
Aber gibt's so etwas, was dir so schon dauerhaft am Herzen liegt, irgendwie, wo du immer mal wieder im Stillen oder auch laut trommelnd...
Ja, also es gibt tatsächlich eine Sache, für die habe ich als Abgeordnete schon bearbeitet. Da geht es um das Thema weibliche Genitalverstümmelung. Kein schönes Thema, sehr ernstes Thema. Ich habe damals immer schon viel nachgefragt, geguckt, was müssen wir da eigentlich hier im eigenen Land auch machen? Wie können wir Mädchen in Deutschland schützen? Aber wie können wir auch Mädchen schützen, die, das Thema, das klingt fies, aber sowas wie Ferienbeschneidung, also dass Mädchen dann in den Ferien ins Ausland gebracht werden und sie da verstümmelt werden, das gibt's ja alles. Bis hin ja auch zu den Tausende, Millionen von Mädchen, die dieses Schicksal im Ausland erleiden. Das geht mir schon sehr nah, und da habe ich natürlich noch keinen Weg gefunden, wo man da wirklich ansetzen kann. Das ist ja auch extrem schwierig. Das haben ja auch schon andere vor mir versucht. Und
Rüdiger Neberg zum Beispiel, der mich sehr inspiriert hat durch sein Wirken und sich ja für dieses Thema unglaublich stark gemacht
hat. Und der auch gute Wege gefunden hat, der also wirklich auch sich Gedanken gemacht hat, wo muss man denn eigentlich überhaupt ansetzen? Wer sind die handelnden Personen? Und das sind ja längst nicht immer nur die Regierenden in den Ländern. Also Gesetze gegen weibliche Genitalverstümmelung gibt es, glaube ich, ausnahmslos überall. Das ist überall verboten, aber die kulturellen Gegebenheiten sind da eben so, dass es oft auch egal ist, was da Gesetzeslage ist. Und das sind ganz oft auch tatsächlich die Frauen, also die Mütter und die Großmütter der Kinder, die da zu überzeugen sind, weil die einfach das Gefühl haben, dass ein unbeschnittenes Mädchen nicht in eine Ehe gehen kann. Und wenn es nicht in eine Ehe gehen kann, dann wird es in manchen armen Ländern schlicht und einfach verhungern. Gar nicht leben können.
Thema, dem man noch sehr viel mehr Zeit gönnen sollte, aber es wartet schon der zweite Fragende. Oh. Aber nur kurz gefragt, da wirst du dich auch weiter für engagieren, für diese Sache.
Ja, da würde ich gerne noch nach Wegen suchen, wo ich da wirklich das, was ich einbringen kann, auch gut einbringen kann.
Gut, wir schlagen die Brücke zum nächsten Fragenden.
Hallo Frau Suding, hier spricht Ari Bersenji, ich bin der Kunde der Local Shopping App Boulevard und mich würde natürlich interessieren, was Ihr Lieblingskleidungsstück ist, also das, woran Sie sich gar nicht satt sehen können. Liebe Grüße.
Lieblingskleidung?
Ist es die Öljacke? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber gibt es etwas, was du vielleicht auch schon dreimal in der Hand hattest und dachtest, ach, ich schmeiß jetzt weg, aber nee, doch nicht? Weil du es so gerne trägst?
Ich bin ja nicht sentimental, was meine Klamotten angeht.
Ja, bist du hast du diese Japanerin gelesen, die da also dieses Aufräumding irgendwie macht?
Ja, dazu neige ich tatsächlich. Ich liebe es, Dinge wegzutun, was mich jetzt inzwischen dazu bewogen hat, dass es auch schlau wäre, einfach gar nicht mehr so viel anzuschaffen.
So, das ist ja auch eine nachhaltige Idee. Aber sag trotzdem nochmal, gibt es irgendein Kleidungsstück, was du schon länger als 5 Jahre besitzt?
Ja, gibt es einige. Also so ein paar Pullover, die ich rauf und runter trage.
Aber es gibt nicht den Kuschelpulli oder nee, den du anziehst, wenn es dir wieder kalt wird.
Ich habe so ein paar mehr, aber ich habe wirklich nicht wenige Klamotten und Kleidungsstücke, die ich da schon länger
auch
als 5 Jahre drin sind. Ja, aber ich glaube, so ein Mädchen, das Shopping liebt, war ich noch nie. Werde ich auch nie.
Gab es ja auch einen Fechter jetzt vielleicht auch nicht so viel.
Nee, das ist mir einfach nicht in die Wiege gelegt worden.
Ja. du bist 2006 in die FDP eingetreten. Hat das was mit deinem Wohnort in Rissen zu tun gehabt oder was hat dich jetzt inspiriert 2006?
Also
für die Liberalen.
Ja, Freie Demokratin war ich immer schon, also schon als Jugendliche.
Deine Eltern auch?
Nee, die kommen aus Fechter, da wählt man konservativ.
CDU, ne?
Ja.
Ja, 60% haben die da mal gehabt, glaube ich, ne?
Du, die Direktkandidatin, die Silvia Breher, Wahlkreis Fechter-Kloppenburg, das beste Wahlergebnis aus ganz Deutschland an Erststimmen.
Faszinierend.
Nach wie vor so. So. Ja. Da ist die Welt noch in Ordnung.
Da gibt es keinen Laschet-Effekt.
Nee.
So, aber du wolltest halt gelb. Später dann Gelb-Magenta werden.
Ja, ich bin einfach Freie Demokratin. Ich liebe die Freiheit. Ich finde Freiheit großartig. Ich finde,
aber was war der Schlüssel? Also vielleicht dann doch Amerika? Der Besuch in Amerika? Oder?
Nein, ich glaube, das ist mir einfach in die Wege gelegt worden. Also mein Bild eines Menschen ist einfach das eines freien Menschen, der sich selbst verwirklichen kann, der und wenn er das wirklich auch mit aller Konsequenz tut, das hat auch nichts mit Rücksichtslosigkeit oder Recht des Stärkeren zu tun, ganz im Gegenteil. Also ein wirklich freier Mensch ist jemand, der natürlich die Verantwortung auch trägt für sein Umfeld, der einmal für sich sorgen kann, aber auch für seine Familie, für die Gesellschaft, der etwas zurückgibt. Das ist ein ganz, ganz positives Bild eines Menschen, was ich da habe. Das funktioniert aber nur, wenn man Menschen auch die Freiheit gibt, wenn man ihnen auch etwas zutraut. Deswegen habe ich ja auch so Probleme mit so einem linken Menschenbild, was der Politik zugrunde legt, wo es ja ganz oft, dann gibt es dann Debatten, die erschöpfen sich darin, wie man Menschen im Transferbezug es ein bisschen leichter macht, indem man die Bezüge erhöht. Das ist überhaupt nicht meine Denke. Ich möchte einfach so denken, wie kann ich denn Menschen ermöglichen, dass sie rauskommen aus dem Transferbezug, weil die allermeisten wollen das doch gar nicht. Und anders als manche Linke, die glauben, dass manche Menschen das offenbar nicht hinkriegen können, glaube ich, dass man schon einiges tun kann über ein gutes Bildungssystem, über Prävention in frühen Phasen der Familie, dass wirklich jeder auf eigenen Füßen kann und seine Träume verwirklichen kann, sein Leben leben kann. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Menschen dabei zu unterstützen und ihnen das auch zuzutrauen, ihnen staatlicherseits da zu helfen, wo es geht, Steine aus dem Weg zu nehmen, wo das nicht möglich ist. Ich finde das so positiv und so schön. Das war immer das, wie ich mir eine Welt vorgestellt habe und deswegen bin ich Freie Demokratin geworden.
Das bist du ja 2006, da hast du ja schon lange in Hamburg gelebt. Aber wenn du jetzt in das tiefschwarze Fechter zurückgekommen bist und deine Eltern und deinen Verwandten gesagt hast, ich bin jetzt übrigens in der FDP, bist du vom Erbe ausgeschlossen worden oder waren die ganz verständnisvoll?
Ja, ich glaube, meine Eltern inzwischen, glaube ich, wählen die auch FDP. Ja.
Ja, hast du einen guten Einfluss auf die Eltern gehabt zumindest. Und es gab aber auch irgendwie, also es gab kein Buch, was du gelesen hast, es gab keine Rede von Genscher oder Kubicki, wo du gesagt hast, ja, das sind meine Leute.
Nee, gar nicht. Also mein Interesse für Politik, das war auch am Anfang so losgelöst vom politischen Tagesgeschäft. Ich habe zwar so ein bisschen mitgekriegt, was sie da im Parlament machen und wusste so ein bisschen, wer die handelnden Personen sind, aber das hat mich gar nicht so interessiert. Also ich habe Politik eher, ich habe damals so Sachen gelesen, schon als Schülerin, ich habe Karl Marx gelesen und Niccolo Machiavelli und Kant und all diese Dinge. Ich habe mich da eher aus so einer philosophischen Ebene genähert. Gar nicht so systematisch. Also es war jetzt gar nicht, das klingt jetzt viel intellektueller, als es das ist. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie gesessen oder diese Bücher gefressen, aber die standen halt in der Bibliothek oder wir haben mal eins gelesen in der Schule und ich fand es irgendwie so spannend zu sehen, wie andere Menschen denken, dass ich das einfach total gerne gelesen habe.
Nun hast du aber trotzdem Schluss gemacht mit der Politik und du hast irgendwann mal gesagt, Politik ist kein Traumjob. Was ist denn jetzt nur dein Traumjob? Also Traum kommt ja auch von Träumen. Also was könntest du dir denn vorstellen, was dein Traumjob wäre? Außer Schriftstellerin und Hauptdarstellerin im eigenen
Buch.
Ja,
das ist ja schon mal was. Nein, ich kann mir schon vorstellen, wieder zu beraten. Also das, was ich eben an Dingen auch gelernt habe, für andere auch einzusetzen, sie zu unterstützen bei bestimmten Projekten mit meinem Spezialwissen, was ich ja sicherlich auch aus, ich weiß einfach inzwischen, wie Politik funktioniert, kenne mich da sehr, sehr gut aus. Ich habe früher sehr, sehr lange Kommunikation gemacht. Das macht man in der Politik natürlich auch. Das ist ja ein andauerndes Kommunizieren, was man da tut. Ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis für Unternehmen und was da los ist und was man da vielleicht noch besser machen könnte. So, dann würde ich einfach gerne wieder ein bisschen beraten. Hauptsache, ich habe mehr Selbstbestimmung. Das ist für mich einfach total wichtig. Ich will raus aus dieser Mühle, aus einem Terminkalender, der, ja, wenn man da drauf guckt, einfach nur aus roten Flecken besteht, weil alles zugepflastert ist mit Terminen. Ich will einfach mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit, ja, mehr Leben auch für mich haben.
Dein erster Kunde könnte ja die Hamburger FDP sein.
Och, ich glaube nicht. Das schaffen die alleine.
Also ist die Loslösung quasi vom politischen Betrieb entsprechend damit auch dann ausgeschlossen, die eigene Partei weiter zu beraten gegen Honorar?
Ja, das ist ausgeschlossen.
Würdest du also eher die Grünen oder die Linke?
Nein, ich habe überhaupt kein Interesse, irgendeine Partei zu beraten. Ganz ehrlich.
So, jetzt kam ja irgendwann der Punkt, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, du bist da reingesprungen und hast geguckt, was das so alles mit dir gemacht hat. Und irgendwann hast du aber gemerkt, das tut mir nicht gut. Also nicht nur, weil der Kalender voll rot war, sondern dass es dir möglicherweise auch nicht gut ging. So interpretiere ich deine Worte vorhin. Was war, wie hast du das festgestellt und was waren das so für Punkte, wo du gemerkt hast, boah, ich gehe jetzt abends echt nicht mehr dahin oder wie kam das und wann war das ungefähr?
Oh, das ist, also, ja, wie viel Zeit haben wir noch? Das ist wirklich kompliziert. Also ich versuche es mal so anzureißen. Ganz intensiv fing der Prozess an, Gott, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt
2021. So
Anfang 2020, würde ich sagen. Als wir gerade im Bürgerschaftswahlkampf waren, im Februar 2020 wurde ja auch in Hamburg gewählt zuletzt. Das war so der Moment, wo ich irgendwie wusste, okay, die Listenaufstellung, die waren für den Herbst geplant, die sind dann wegen Corona nochmal verschoben worden. Ich wusste ja, irgendwann im Laufe des Jahres muss ich irgendwie aktiv meine Entscheidung treffen, will ich das weitermachen, will ich das nicht. Das war sicherlich auch so ein Moment, der nochmal einen Anstoß gegeben hat, was zu tun. Ich habe einfach gemerkt, dass diese permanente Öffentlichkeit für mich nichts ist, dass ich vielleicht auch andere Bereiche als den parlamentarischen Raum finden kann, wo man etwas bewirken kann. Ich habe eben ja über das Thema Genitalverstümmelung gesprochen. Also irgendwann war ich nicht mehr so überzeugt, dass ich mit so viel Energie in diesem Bereich noch richtig bin und habe gedacht, ich muss vielleicht einfach nochmal was anderes machen.
Wie bist du denn selber damit umgegangen? Hast du dir denn auch Beratung geholt irgendwie? Also ging es dir richtig psychisch richtig schlecht oder wie habe ich mir das vorzustellen? Oder war das eine noch sehr souveräne Entscheidung, ohne jetzt, dass du Schmerzen hattest oder Hemmungen oder Ängste?
Ja, mir ging es zwischendurch sehr schlecht, weil ich es dann auch fertiggebracht habe, diese Entscheidung mal aufzuschieben. Das ist ja auch keine angenehme. Man hat da ja auch einen tollen Job. Man erlebt dort wunderbare Dinge. Man hat dafür gekämpft. Andere Leute würden alles dafür tun, in so einer Position zu sein. Das ist natürlich auch einfach auch eine schöne Sache. Und ich habe es auch als Ehre empfunden, als Abgeordnete tätig sein zu dürfen. Deswegen habe ich das immer wieder weggeschoben und dann ging es mir teilweise wirklich richtig schlecht. Und dann habe ich, das war für mich so ein Life-Changer, ein Seminar gemacht. Also ich bin dann wirklich mal, habe eine sehr, sehr intensive Reise zu mir selbst gemacht. Sehr intensiv.
Was heißt Seminar? Also mit mehreren Leuten?
Ja, mit mehreren Leuten, wobei das gar nicht so sehr um den Austausch ging, sondern man hat zwar die Energie der Gruppe genutzt, aber man hat sehr, sehr vieles mit sich selbst ausgemacht, mit verschiedenen Techniken aus unterschiedlichen Therapieformen, um ja an sich selbst so ein bisschen ranzukommen, an so verborgene Dinge, ein paar Muster aufzuspüren, die einen immer wieder Dinge tun lässt, die man vielleicht gar nicht tun möchte. Und ja, da habe ich intensiv dran gearbeitet und das hat viel ins Rollen gebracht. Und im Laufe der...
Was war das so für ein Zeitraum, wo du gesagt hast, okay, irgendwas ist hier falsch und die Entscheidung kam dann? Das waren dann schon 7, 8 Monate,
ja,
oder?
Ja, ungefähr, ja.
Und mit wem hast du dich dann wem hast du die Entscheidung als erstes gesagt? Also hast du erstmal wahrscheinlich mit Familie, deinen Eltern, die dann trotzdem FDP weiter wählen und dann Christian Lindner oder?
Meine Kinder wussten es zuerst, ja.
Und die haben gesagt, Daumen hoch, Mutti, endlich sehen wir dich mal wieder.
Ja, also meine Kinder sind ja einfach großartige Kinder, die einfach mir gesagt haben, Mama, wir wollen, dass du glücklich bist und irgendwie merken wir ja auch so richtig, bist du das hier nicht und super.
Mhm.
Also die waren großartig.
Und dann hast du das so im Handstreich gemacht und trotzdem war es ja erstmal geheim, weil es kam ja erst raus, als du das gesagt hast.
Ja, aber ich habe es aber auch wirklich auch ein paar Tage vorher erst für mich entschieden. Also da lag nicht viel Zeit dazwischen.
Und wie sehr warst du auf die Reaktionen vorbereitet oder eingestimmt? Also wir haben ja vorhin schon über die Jobangebote gesprochen. So ein bisschen noch nicht erzählt hast du, also Christian Lindt hat offensichtlich ja gemerkt, da ist nichts mehr zu machen. Wie war das mit anderen Leuten, die versucht haben, dich vielleicht auch umzustimmen?
Ja, Wolfgang Kubicki hat das versucht, aber es war eigentlich auch der Einzige, weil alle anderen haben gemerkt, wie mit welcher Ruhe, welcher Klarheit ich das ausgesprochen habe. Und wer mich da auch ein bisschen kennt, der wusste auch, damit spiele ich auch nicht. Und ich sage das auch nicht, um irgendwie jetzt nochmal überredet zu werden oder nochmal irgendwie ein Goodie oben drauf zu kriegen, damit ich doch bleibe. Also das ist überhaupt nicht meine Art. Also wenn ich sowas entschieden habe, dann habe ich sowas entschieden und völlig losgelöst von irgendwelchen Angeboten, die dann noch kommen könnten. Und ja, ich hatte keine Ahnung, was da passieren würde. Ich habe so viel Resonanz bekommen auf diesen Schritt und offenbar ist es in Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man aus einer Position, ich war ja im Prinzip völlig unangefochten, also hätte ich gesagt, ich kandidiere wieder, ich wäre ja vermutlich auch ohne Gegenkandidat wieder auf Platz 1 der Hamburger Liste gewählt worden, wäre jetzt wieder im Bundestag, wäre wahrscheinlich wieder stellvertretende Fraktionsvorsitzende, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir jetzt in eine Regierung gehen, also wäre ja alles irgendwie möglich gewesen. Dass man dann aber trotzdem sagt, ich möchte noch was anderes tun, das ist offenbar sehr, sehr ungewöhnlich und was mich fast so ein bisschen, was ich echt fast tragisch fand, war, dass es sind ja dann nicht nur Menschen aus der eigenen Fraktion, der eigenen Partei auf mich zugekommen, sondern auch ganz, ganz viele aus anderen Parteien, die dann auch sich so geöffnet haben und gesagt haben, mein Gott, wie gerne hätte ich deinen Mut. Für mich ist es die Hölle hier, aber ich weiß überhaupt nicht, was danach kommt. Also viele haben einfach Angst vor so einem Absturz, weil sie eben nicht wissen, wo landen sie, was passiert danach. Können sie wirklich auch mit dem echt nur gefühlten Bedeutungsverlust leben? Wie geht es finanziell weiter? Das ist für viele eine solche Hürde, dass sie dann lieber es ertragen, auch unglücklich im Parlament zu sitzen. Und das fand ich sehr, sehr tragisch und sehr, sehr schade.
Was hat dir denn das Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, danach geht schon irgendwie weiter? Also es gibt ja, glaube ich, erstmal ein Übergangsgeld irgendwie. Aber also es ist ja überhaupt gar keine finanzielle Entscheidung gewesen, weil sonst müsstest du es ja weitermachen eigentlich.
Ja, dann hätte ich es weitermachen müssen.
Aber was hat dir denn so, also auch die Sehnsucht zum Schreiben und Beraten, dass du sagst, na ja, ich kann da schon, das wird schon? Weil du hast dich ja erstmal um nichts bemüht, ne? Du hast dich erstmal in der Politik engagiert.
Ja, ich habe mich nicht nur erstmal nicht um nichts bemüht, auch jetzt habe ich mich um nichts bemüht. Ich habe nie irgendetwas getan. Ich habe einfach ein ganz, ganz großes Vertrauen und es ist mehr ein Wissen, dass wenn man sich öffnet, wenn man keine Angst hat, wenn man nicht blockiert ist, dann kommen all die schönen Dinge im Leben zu einem. Und ich bin der lebende Beweis dafür, dass das genauso funktioniert. Die Dinge entwickeln sich. Also ich kann viel mit dem Tao anfangen, die Dinge einfach auf sich zukommen lassen, sich nicht sperren, mit dem Fluss gehen. Das Universum hat da einen Plan und einen richtig geilen Plan und den muss man einfach auch zulassen und den nicht blockieren. Dann passieren so schöne, tolle Sachen. Und das erlebe ich.
Wir sind sehr gespannt und wechseln zu unserer nächsten Rubrik, die heißt Wissenswertes und jetzt kommst du.
Oh.
Die U1 ist mit über 55 Kilometern die längste U-Bahn-Linie Deutschlands. Wie weit war deine längste Wanderstrecke?
Ich bin tatsächlich an einem Tag mal zweimal um die Alster gegangen.
Das ist verrückt.
Cool, ne? Ja.
17 Kilometer ungefähr, ne? 8,3 oder so?
Ja, irgendwie sowas. Aber vielleicht bin ich in den Bergen mal weitergelaufen, aber in Hamburg war das echt mein Rekord.
Ja. Die erste Oper Deutschlands eröffnete 1678 in Hamburg. Wie oft bist du auf Kulturveranstaltungen?
Ja, so eine lange Zeit ging das ja nicht, da war ja was. Aber ich war kürzlich in der Elbphilharmonie und habe mir Händels Messias angehört. Das ist das mit diesem Halleluja.
Oh ja.
Wunderschön.
Hast du da mitgesungen?
Innerlich, weil ich habe das als früher als Schülerin im Chor mal gesungen und ich kann das immer noch. Und man hat ja die Maske aufgehabt und ich konnte dann auch richtig...
Ja, ach so, man darf ja auch gar nicht mitsingen.
Man darf nicht mitsingen, ja. Aber ich habe den Mund bewegt, das konnte ja keiner sehen, weil ich die Maske auf hatte.
Die Speicherstadt ist nicht nur der größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt, sondern auch Weltkulturerbe. Was sollte deiner Meinung nach in Hamburg ebenfalls Weltkulturerbe werden? Und das kann jetzt auch eine ganz spackige Antwort sein.
Spackige Antwort?
Also im Sinne von, mal wegen die Alster oder was weiß ich. Da, die haben wir ja schon sehr häufig.
Ja, dann nehmen wir die doch. Machen wir die doch zum Weltkulturerbe.
Oder? Ja. Hast du noch mal was, worauf du dich einsetzen kannst?
Ja.
Als eine der wenigen Prominenten spielst du tatsächlich Fußball bei Kick mit Herz. Also eine Veranstaltung, die wir ja auch mal mit begleitet haben als Gute-Leute-Fabrik.
Ja.
Für wen schlägt denn dein Herz bei Fußballvereinen?
Du meinst wahrscheinlich die Hamburger Vereine, ne?
Wenn du einen anderen hast, ich weiß nicht, gibt es den FC Vechta 08 oder
ja, bestimmt,
ist man dann VfL Osnabrück-Fan irgendwie in der Nähe oder Hannover 96?
Das waren alles Bremen-Fans.
Ja, so. Okay.
Nein, mein Sohn hat ja mal bei Pauli gespielt, als er sehr klein war, so im Grundschulalter. Und der geht da immer noch gerne hin und ich bin da auch gerne. Ich finde das da toll im Stadion.
Aber richtig Leidenschaft hast du, entwickelst du nicht, ne?
Nee, nicht so richtig. Aber ich gehe gerne hin und ich finde es irgendwie toll.
Dann kommen wir natürlich, ist die perfekte Brücke, wofür entwickelst du denn Leidenschaften für Hobbys, die wir vielleicht auch noch gar nicht wissen, weil du sie erst jetzt seit deiner Frührente entwickelt hast.
Ja, und ich habe wirklich zwei ganz neue Dinge in mein Leben geholt. Das eine ist Sand, ein belgischer Schäferhund, ein Malinois.
Ein belgischer Schäferhund,
ja.
Was, also außer dass vielleicht eine andere Sprache bellt, was ist ein belgischer Schäferhund?
Alle Beine sind da gleich lang. Also die sind nicht so schräg wie ein deutscher Schäferhund.
Ach so, das wusste ich auch noch nicht.
Ja,
okay.
Die haben dann auch nicht die Hüftprobleme.
Ja.
Das sind die Hunde, die bei den Special Forces und immer mehr auch bei der deutschen Polizei eingesetzt werden. Also extrem fähiger Hüte- und Wachhund. Also schon ein
braucht
echtes
man ja
Kaliber.
Auf dem Land, ne? Heutzutage.
Ja, man bräuchte eigentlich gar nicht. Der kommt aus dem Tierheim, der ist uns da so quasi zugelaufen und hat sicherlich auch keine einfache Vergangenheit gehabt. Aber ich liebe dieses Tier und ich habe vorher nie mit Hunden zu tun gehabt und habe mich komplett auf ihn eingestellt und habe so viel gelernt durch den Umgang mit Sand. Also ich renne mit dem mehrfach täglich über die Felder und kuschel den ganzen Tag und wir sind ein Liebespaar, Sand und ich.
Okay, jetzt ist es raus. Der neue von Katja Suhring.
Ja, ist ein
Belgier.
Und, ja, und dann das Motorradfahren habe ich für mich entdeckt.
Was?
Ja, ernsthaft.
Verrückt.
Ja.
Okay.
Cool, oder?
Hast du einen Führerschein gemacht auch schon, richtig? Oder fährst du noch illegal auf dem Parkplatz?
Nee, wenn der Podcast erscheint, werde ich ihn haben.
Okay.
So Gott will.
Ja. Kannst du dich an deine Führerscheinprüfung mit dem Auto noch erinnern?
Ja.
Bist du durch alles so durchgekommen oder?
Ja, ich hatte meinen Führerschein in den USA gemacht und musste dann in Deutschland, ein ganzes Jahr lang auch hier fahren und musste dann noch eine deutsche Prüfung machen, die ich dann aber natürlich auch bestanden habe, weil ich ja schon einfach fahren konnte.
Bist du so ein Prüfungsmensch? Also du hast ja auch studiert und so. Ist das alles so easy oder warst du immer sehr nervös dann davor?
Nee, es geht noch. Also klar, so ein bisschen Anspannung ist ja auch nicht schlecht. Dann ist man ja auch konzentriert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gelähmt wäre oder da ein wirkliches Problem hatte. Zum Glück nicht. Das hat immer ganz gut funktioniert.
Und mit dem Motorrad, hast du vor, dann was zu erobern? Also dann geht's halt auch mal in die Nordspitze von Schleswig-Holstein oder ich sag mal, Harz ist ja auch so eine beliebte Strecke.
Ja, ich würde natürlich meinen Sohn in Kopenhagen mal besuchen.
Oh Gott, wie lange fährt man da mit dem Motorrad?
Na, mit dem Auto sind es 4 Stunden. Keine Ahnung, mit dem Motorrad wird man wahrscheinlich öfter mal eine Pause machen irgendwo.
Ja.
Keine Ahnung, mal sehen. Aber sollte man bewältigen können.
Verrückt. Und dann spielst du auch noch E-Piano.
Tatsächlich.
Hast du dich mit Peter Tschentscher darüber ausgetauscht? Weil der hat es ja auch wieder angefangen.
Ah, okay.
Ein Silent-Piano sogar, weil er, ich glaube, in einem Mehrfamilienhaus wohnt und seine Nachbarn da nicht verstören will.
Ja, das macht auch Sinn. Ich habe früher ja Klavier gespielt, viele, viele Jahre. Und habe in meine Wohnung und passt kein Flügel. Also ist es jetzt ein E-Piano geworden und das macht auch Spaß.
Verrückt. Was wird dir denn jetzt schon mit ein paar Wochen Abstand, hast du schon eine Idee, was dir fehlen wird? Also an Berlin und so? Also wir haben ja gelernt, du hast eigentlich Berlin gar nicht kennengelernt. Aber ich sag mal, es gibt ja auch schöne Seiten als Politiker. Kriegt man schnell einen Tisch im Restaurant, wirst du auch nicht mitbekommen
Keine
haben,
Ahnung.
Warst du nur dreimal essen.
Ich weiß es nicht.
Aber man hat ja schon, man genießt ja bestimmte Vorzüge.
Ja,
also mein Ding, wo ich tatsächlich, was ich ganz fantastisch finde, wenn man das besitzt, ist die Bahncard 100. Weil ich sag mal, gerade dir als Liberale, mehr Freiheit gibt's ja nicht. Weil ich mal legale Schwarzfahren sozusagen. Man kann in jeden Zug und jede U-Bahn und S-Bahn steigen. Finde ich ganz großartig. Ja. Die hast du aber schon abgegeben oder läuft die noch?
Ich bin ja noch Abgeordnete, aber ich muss die dann jetzt sehr schnell abgeben. Das, ja, da muss ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen, dass ich es einfach nicht vergesse zu buchen, weil ich das ja jetzt über so viele Jahre anders
hatte. Steht der nächste Skandal an.
Das wäre ja unangenehm, wenn ich da irgendwie...
auf dem Weg nach Vechta dann der Schwarzwald.
Das will man ja nicht, weil ich liebe Zugfahren. Ich finde es großartig. Ich fahre durch ganz Deutschland mit dem Zug. Ich finde es sehr, sehr schön.
Gibt es noch irgendwas anderes, was dir fehlen wird?
Ja, mein Team. Also ich habe unglaublich gerne mit diesen Menschen in meinem MDB-Team zusammengearbeitet. Wir haben auch schon diverse Abschiede jetzt gefeiert und die meisten bleiben im Bundestag, sind dabei Kollegen untergekommen. Das heißt, ich werde die vermutlich auch alle wiedersehen. Aber das war immer echt schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Da kann man morgens hin, da ging irgendwie die Sonne auf.
Jetzt wirst du ja die FDP nicht beraten, aber gab es mal einen Austausch mit Michael Kruse, der dir ja sozusagen folgt? Übernimmt der dein Team?
Es sind Mitarbeiter, die woanders hingehen, aber jetzt zu Michi nicht.
Okay, aber gibt es da einen Austausch?
Ja, man spricht immer mal, aber ich bin auch jemand, der natürlich sich da etwas zurückhält mit ungebetenen Ratschlägen. Das können die auch alle selbst und jeder muss da ja auch seinen eigenen Weg finden. Ich finde das immer sehr unangenehm. Auch ich habe das ja selber auch schon erlebt, wenn dann jemand kommt, der nicht mehr dabei ist und der dann die Welt erklären will. Das ist irgendwie, ich finde das nicht schön. Ich habe das nie schön gefunden und ich werde das definitiv nicht mit anderen machen.
Jetzt befinden wir uns ja, ich sag mal, in einer Phase, wo das Leben wieder lockerer wird sozusagen. Also in Schleswig-Holstein braucht man nicht mehr überall einen Mundschutz zu tragen und so weiter.
Ja.
Was ist denn so deine Sache gewesen, die du als erstes so gemacht hast?
Also damals...
Also gleich eine Reise gebucht oder Essen gewesen, opulent oder...
Ja, also damals, als es wieder ging, bin ich sofort wieder essen gegangen. Das habe ich echt auch vermisst und ich habe tatsächlich auch eine Reise gebucht.
Siehste, aber wie machst du das mit dem Hund dann?
Der geht dann in die Hundepension.
Ah, okay.
Sowas gibt's ja. Da gibt's ja so Pensionen,
Ach, der arme
die
Kerl, jetzt Hunde... hat er sich gerade an dich gewöhnt und du reist schon wieder weg.
Ja, aber das kennt er. Der ist da gerne und das, das schafft er schon.
Okay.
Und dann ist die Freude umso größer, wenn man sich wieder sieht.
Katja, wir kommen zum Ausblick. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs.
Glaublich.
Es gibt noch so viele Sachen zu besprechen. Wir haben überhaupt nicht über den Stoppelmarkt gesprochen. Das kann jeder jetzt mal googeln. Dafür ist
Den vermisst du doch auch bestimmt, oder?
Ja, also man muss ja dazu sagen, ich bin ungefähr, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt sagen 80 Kilometer von Vechta entfernt gewesen, aber Vechta stand für mich immer in den Stoppelmarkt.
Ja.
Zumal dort Tina Turner irgendwann mal aufgetreten ist. Also
Pur
und Atze Schröder auch, aber Tina Turner war eine Weltsensation, habe ich nie verstanden.
Gar nicht während Stoppelmarkt war, sondern auf dem Gelände.
Genau, auf dem Gelände.
Ja, genau, da, weil das einfach riesengroß ist und da haben wir dann, Whitney Houston war auch mal
also
da.
Also kurz, Oh, da warst du?
Ja, da war ich.
Okay, und da die hatte ich dann auch zum Chorsingen gebracht, zu Halleluja
Nein,
und so.
Nein, das war ja viel früher. Ich habe ja schon in der ersten Klasse im Kirchenchor gesungen.
Also kurz zur Erklärung, Stoppelmarkt ist sowas wie der Hamburger Dom, nur halt mit Spektakel daneben noch sozusagen.
Ja, und viel mehr so Zelten, wo man einfach feiert, wo richtig gefeiert wird und
Korn,
viel
ne?
getrunken wird.
Trinkst du
und,
Korn?
Nein. Aber so
Was ist denn so als Niedersächsin geblieben sozusagen? Sturmfest und Erdverwachsen. Heißt es ja in unserer Landeshymne. Also gibt's irgendwas, wo du sagst, nee, das habe ich auch in Berlin so mitgenommen, mit reingebracht. Korn trinken nicht.
Nee, Korn trinken nicht. Wein ist ja jetzt nicht so niedersächsisch, oder?
Nee, ich fürchte
nicht. So direkt,
nicht.
Ne?
Nee, glaube ich nicht. Nee. Okay, das besprechen wir beim nächsten Mal. Wir sind nämlich jetzt beim Ausblick.
Mhm.
Tatsächlich zwei Fragen. Und zwar das eine, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Naja, ich habe eben über das Tao gesprochen, über ich lasse mich treiben und fließen und das werde ich auch tun. Und ich bin super gespannt, was das sein wird in 5 Jahren, aber ich bin sicher, es wird total toll sein.
In 5 Jahren kann man locker 3 Bücher schreiben und 3 Filme die Hauptrolle spielen.
Ne? Ja, wer weiß.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, ich hoffe natürlich, dass diese Stadt sich weiterentwickelt, wieder zurückfindet zu einer Normalität jetzt nach diesem ganzen Corona-Mist, dass wir also das, was in Hamburg ja so schön ist, die Restaurants, die Kultur, das Feiern, dass das immer auch tatsächlich wieder stattfindet hier und darauf freue ich mich sehr und hoffe, dass das auch wirklich zurückkommt.
Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank für deine schönen Antworten und werde deinen Weg natürlich weiter beobachten und gegebenenfalls treffen wir uns dann hier nochmal und du erzählst, wie das so war in Hollywood und so weiter.
Ja,
liebe Katja Suling, herzlichen Dank und Ahoi.
Danke dir, Lars. War schön. Vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.